Willkommen zu einer neuen und ersten Aufnahme von uns zu zweit, hier jetzt mal alleine. Wir haben unser Gepäck geschultert, unsere Ausrüstung zusammengerafft und machen uns auf den Weg zu neuen Gefilden. Bisher haben wir es immer übersprungen und jetzt widmen wir uns mal den Geschichten, die das Spiel so schreibt. Von daher auf zu Ruhm und Ehre, wie man sich denken kann, es soll jetzt mal ein bisschen auf das erzählerische Spiel, auf eine Fahrt des Ruhms-Kampagne eingehen. Mit dabei habe ich den David.
Einen schönen guten Abend.
Und wie es halt so ist bei irgendwelchen Geschichten, bei irgendwelchen Tavernen und sowas. Was trinkst du?
Ich trinke heute eine sprudelnde Cola.
Eine sprudelnde Cola?
Ich hab mich, ja.
Ich habe mich tatsächlich neu ausgerüstet und zwar gibt es wieder Pitti Platsch Fassbrause.
Yay!
Lecker. Yay! Gut, wunderbar. So, was haben wir vor mit euch? Wir haben jetzt schon angefangen damit, eine Fahrt des Ruhms-Kampagne zu spielen, der David und ich. Mhm. Grobe Zusammenrisse, wir spielen beide zwei Armeen, einzelne Storys wird es dazu geben. Wir lassen das begleiten, aber wir fangen vorne an, das ist, glaube ich, hilfreich. Und die Grundvorstellung, was ist denn Fahrt des Ruhms? David, ganz grob.
Ganz grob, Fahrt des Ruhms ist erzählerisches Spiel, das heißt General's Handbook zählt nicht, das ist schon mal vorneweg. Man baut sich eine kleine Streitmacht auf, klein heißt in dem Sinne, man kann sich auch vorher noch aussuchen, in welchen Größen man startet. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man so eine Streitmacht aufbaut, die dann im Prinzip die Lande erobert und dabei halt den ganzen Ruhm erntet und den Pfad des Ruhms beschreitet. So würde ich das zusammenfassen.
Das passt ziemlich gut, ja.
Ja.
Und wie fängt man das an? Da gibt es tatsächlich im Grundbuch, ich weiß, die wenigsten nutzen es noch. aber da gibt es dann halt den Reiter Fahrt des Ruhms-Kampagnen und auch eine schöne Übersicht, wie man es funktionieren soll. Da fängt es an mit Schritt 1, wähle Fraktion oder Reich. Was man halt spielen möchte, jede Fraktion hat einzelne Regeln. In dem Podcast sind wir die immer übersprungen. Die werden wir jetzt nach und nach auch nacharbeiten.
Ja.
Dass man immer so ein bisschen was drin hat, um zu gucken, okay, würde das denn Sinn machen oder nicht. Und ich muss sagen, was ich bisher gesehen habe, immer, die sind eigentlich sehr cool und sehr stimmig gehandhabt.
Auf jeden Fall. Definitiv. Also die haben auch Gott sei Dank mit dem letzten Grundbuch des Vaters, dem Vater des Ruhms, noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt, weil in den letzten paar Editionen war das immer so, ja, wie so ein liebloses Kind, was nebenher gelaufen ist. Hat dann auch nicht so ganz funktioniert. Ich hatte schon damals öfter mal versucht, was zu starten, aber das war dann hatten sie irgendwann mal ein extra Buch für Vater des Ruhms rausgebracht, haben aber gleichzeitig in den Battletomes noch Regeln dafür rausgebracht, dann wusste man nie, was nutzt man jetzt davon. Und jetzt haben sie halt das Grundbuch, wo nur so der grundsätzliche Aufbau ist, wie sowas läuft. Und dann hast du in den neuen Battletomes immer noch mal ein paar extra Regeln, ohne dass es dadurch aus der Waage gebracht wird.
Genau, also beim letzten Mal hatten sie tatsächlich noch die Armee, wenn du viel gespielt hast, hat deine Armee besser geworden und du hattest keine Begrenzung, dass du irgendwie nur so viele Punkte mitnehmen konntest. Das ist jetzt wieder ein neues Punktesystem hier einfach besser drin.
Genau.
Dass man sich vor jeder Schlacht immer auf eine Punkteanzahl meldet. Weitergehen würde es dann sowieso, wähle anfängliche Größe und Territorien, das hattest du ja gerade schon gesagt, man einigt sich, okay, wir fangen jetzt eine Kampagne an, wir fangen mit Beispiel 500, 800, 1000 Punkten an, wir haben jetzt mit 1000 Punkten angefangen und man wählt ein anfängliches Territorium, da kommen wir dann gleich zu. Dann müssen wir weiter mit der Schlachtaufstellung gehen für die einzelnen Einheiten selber, weil was man mitnehmen will.
Genau.
Später sammelt man die Erfahrung und dann kriegt es halt Grundverbesserungen und dann halt die erste Aufgabe, die man wählt. Da fangen wir einfach an mit Schritt 1, Fraktion. Was hast du denn gewählt für unsere Wartungskampagne?
Ich habe gewählt einmal Siege und da auch den Pyrophan-Kult. Und meine andere Fraktion sind die Skaven.
Da habe ich schon Angst vor, tatsächlich. Genau, bei mir sind das, ein Spiel hatten wir schon, das Nighthound mit den Quecksilber, ich weiß gar nicht, wie die komplette Bezeichnung ist, aber mit denen die Rettungswürfe ignorieren können, mit den Red Sky Terrans. Und das andere ist Soul Blight als Avengori-Liste.
Ja, die wird auch lustig werden, glaube ich.
Definitiv.
Also Avengori mit Monstern, hey, hey, hey.
In dem ganzen Pfad des Ruhms, wie baut man es auf, wird es weitergehen, okay, man wählt jetzt erstmal seine anfängliche Größe und Territorium. Wir hatten halt uns für 1000 Punkte entschieden, weil man da schon ein bisschen was machen kann. Und also es wäre quasi in der Liste her eine Kriegsschar.
Genau.
Und da hätte man ja ein Territorium, Punktelimit 1000, man hat ein Einheitenlimit, dass man halt auch nicht irgendwie sagt, okay, ich bringe jetzt 15.000 kleine Einheiten mit, sondern man darf maximal 8 Einheiten mitnehmen und hat anfängliche Ruhmpunkte von 8.
Genau.
Was für Territorien gibt es denn als Stadtterritorium? Was bringen die?
Wir haben einmal die verfallene Burg. Die erhöht das Limit für Helden der Schlachtaufstellung um 1, weil es gibt auch noch tatsächlich für jede für Helden, Behemoths, verstärkte Einheiten immer noch gewisse Limits. Die können wir gleich nochmal genauer sagen. Dann gibt es die Wildnis. Die erhöht das Limit für Monster um 1. Verlassenes Bergwerk erhöht das Limit für Kriegsmaschinen um 1. Arcana Wegpunkt erhöht das Limit für Zauberer in einer Schlachtaufstellung um 1. Der Heilige Ort, Priester um 1, kleine Siedlungen, du kannst erhöht das Limit für verstärkte Einheiten um 1 und die alten Straßen erhöht das Limit für verbündete Einheiten um 1. Also das heißt, man kann sich da schon, wenn man weiß, was man für eine Einheit hat oder was für eine Einheit für eine Armee wählt, kann man dann schon gucken, okay, ich möchte meine Armee so und so aufbauen, ich bräuchte doch noch einen Priester mehr oder ich bräuchte doch noch eine verstärkte Einheit mehr. Ist schon ganz cool.
Finde ich halt ganz interessant, weil man halt sich von wirklich entscheiden muss, wo gehe ich hin und nicht jedes Mal, okay, jetzt habe ich irgendwie Bock, ich weiß, spiel gegen den, dann nehme ich halt 12 Zauberer mit.
Genau, ganz genau.
Kann ich nicht, wenn ich das nicht schon vorher vorbereitet habe, weil ich irgendwie keinen Wegpunkt habe.
Ja, finde ich auch gut, weil es blockt halt damit ein bisschen. Also ich meine, wie gesagt, auch da gibt es wieder für die Unterfraktionen, nicht für die einfache Fraktion, Entschuldigung, sondern für die einzelnen Fraktionen noch ein paar Sonderregeln. Da kann ich ganz kurz schon mal vorweg sagen, Zinj zum Beispiel hat grundsätzlich immer 3 Zauberer, die sie dabei haben können und nicht einen nur. Weil Zinj ein Zauberervolk ist, da ist das schon ganz cool.
Ja gut, wenn du nur einen Zauberer haben dürftest oder dann vorgegeben bist, dass du halt irgendwie was da haben musst, den arkanen Wegpunkt, würde es dich halt einschränken, komplett.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Von daher.
Zusätzlich startet man mit einer Festung. Mhm. In einer Festung, durch eine Festung, die man hat, ist einfach nur die normale erstmal, kann man 3 zusätzliche Territorien haben. Man kann bis zu 3 Kasernen haben und bis zu einem Außenposten, wo ich immer nicht rausgefunden habe, was der bringt.
Ja, das haben sie irgendwie immer angeteasert, aber irgendwie so richtig habe ich es auch noch nicht rausgefunden.
Also, wir spielen mit dem Grundbuch tatsächlich als Pfad des Ruhms. Ja. Es gibt mit dem Thondia-Regelwerk, gab es noch Zusatzregeln für Pfad des Ruhms. Da haben wir gesagt, lassen wir erstmal weg, weil wir wollen jetzt erstmal das Standard behalten und möglichst einfach das gestalten, wie man da am besten reinkommt. Mit Thondia kommt tatsächlich Außenposten mit rein. Ich weiß nicht genau, was es bringt. Ich habe es nicht weiter durchgelesen, weil es für uns erstmal uninteressant war. Auch die Festung kann man im Laufe des Spiels dann aufwerten, was dann gleich nochmal erwähnt wird, aber die ist halt auch nicht festgesetzt. Dann gab es ja am Anfang Ruhmespunkte.
Genau.
Was machen wir damit?
Mit den Ruhmespunkten können wir unter anderem unsere Festung aufwerten, Kasernen kaufen, wir können Territorien einnehmen und wir können neue Einheiten einkaufen. Das ist so die Hauptausgabe für Ruhmespunkte. Andererseits kann man halt auch noch ein paar Würfe wiederholen. Das kommt auch später, da gehen wir später noch genauer drauf ein. Aber vor allem ist es zum Einkauf und zum Aufwerten deiner Armee und deiner Festung und generell deines Landes, was du einnimmst.
Finde ich halt ziemlich cool. Also je nachdem, wie gut es läuft, kannst du halt beeinflussen. Du kaufst halt nicht nur mit Punkten im Endeffekt, sondern deine Einheiten so.
Ja, ganz genau. Also und was ich auch cool finde, ist tatsächlich, dass selbst wenn du mal verlierst, gehst du nicht mit 0 Ruhmespunkten raus. Du kriegst trotzdem immer Ruhmespunkte. Das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Zwar nicht so viele wie der Gewinner, aber du kriegst welche.
Ja, aber es wirft einen gefühlt auch nicht ganz so stark zurück wie früher.
Genau.
Ganz also
genau
früher war halt ganz, ganz schnell, war der andere komplett over the top und jetzt kann man dagegen angehen, weil es geht ja weiter. Jetzt haben wir den Schritt 2 abgeschlossen im Endeffekt. Wir wissen, okay, wie viele Ruhmpunkte kriegen wir,
genau.
Was für ein Einheitenlimit haben wir. Wie geht es weiter? Dann geht es weiter mit Schritt 3 in der Liste. Im Endeffekt die Schlachtaufstellung. Wie sieht denn meine anfängliche Schlachtaufstellung erstmal auf und was für Einheitenlimits habe ich denn erstmal? Wir haben eben gerade schon erwähnt, beim Territorium erhöht man die Einheitenlimits. Wie wenig habe ich eigentlich oder wie viel habe ich eigentlich? Und wir hatten es ja gerade gesagt, bei Kriegsschar, mit der wir angefangen haben, haben wir ein Einheitenlimit von 8. Unten aber noch für jeden Einheitentyp gibt es halt Limits.
Genau.
Möchtest du die?
Kann ich gerne machen. Man startet halt mit 3 Heldeneinheiten. Und im Prinzip kann man durch die Bank weg sagen, sowohl Monster, Kriegsmaschinen, Zauberer, Priester, verstärkte Einheiten, verbündete Einheiten, jeweils nur eine. Also das ist recht einfach zu merken. Und das, was ich ja eben schon gesagt hatte, kannst du halt beeinflussen mit deinem Anfangsterritorium, dass du sagst, okay, ich habe Korn, Korn spielt gerne auch mal mit ein paar Priestern, dann brauche ich halt noch ein Territorium, dass ich einen Priester mehr habe, zum Beispiel.
Genau, und durch diese Vorgaben finde ich es halt auch sehr schön bei der Armeeerstellung, diese ausgemaxten Listen, die bei Matchplay verständlicherweise und sinnvollerweise auch oft haben, gibt es hier halt irgendwie, kann man schon machen, aber es wird am schwieriger gemacht, weil ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine Soulblade denke und ich denke, ich will den Gegner einfach ärgern, dann kann ich dem auch einfach 120 Zombies an den Kopf schmeißen. Kann ich eigentlich schon gar nicht, es sei denn, ich entscheide mich dazu, eine kleine Siedlung zu haben.
Genau.
Weil ich ja nur eine verstärkte Einheit haben darf und das wird halt schwierig sonst.
Ja, ganz genau. Also, das ist auch das, was mich tatsächlich am Pfad des Ruhms so reizt, dass man anders spielt als im Matchplay, dass man wirklich sagt, okay, man nimmt jetzt nicht unbedingt nur die besten der besten Einheiten, sondern man ist ja, es ist ein erzählerisches Spiel. Das heißt, man möchte auch irgendwie sagen, okay, dann nehme ich auch nicht das beste Artefakt, sondern irgendwie was zum Thema meiner Armee passt. Und das gefällt mir momentan ganz gut, wenn man einfach mal ein bisschen ein entspannteres Spiel haben möchte.
Definitiv. Also die entspannt sind es auf jeden Fall. Also ich muss sagen, man hat keinen Stress und so. Die Missionen spielen auch komplett anders.
Ja.
Da gibt es halt keine taktischen Missionsziele oder strategischen Missionsziele oder sonst irgendwas. Gibt es eigentlich, da hat jede Mission selber ist eine eigenständige Story im Endeffekt.
Genau.
Aber so weit sind wir nicht. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie geht es denn überhaupt weiter. Wir haben dann einen Kriegsherrn.
Ja.
Damit beginnt quasi die Armee. Im besten Fall, wenn man es natürlich mit Story spielen will, überlegt man sich noch einen schönen Namen und die Fraktion vielleicht auch noch und sowas. Und welche Vorgaben habe ich für einen Kriegsherrn? Es muss ein Held sein. Ja. Ein einzelnes Modell, das ein Held ist und Anführer. Er muss zu der Fraktion gehören natürlich. Wenn ich jetzt einen Nighthound spiele, ist natürlich schlecht, wenn ich mit einem Goblin-Helden spielen möchte. Und, was ich sehr schön finde, sie darf nicht einzigartig sein. Das heißt, die ganzen normalen Modelle müssen genommen werden.
Genau. Also das heißt nicht, dass man keinen einzigartigen dabei haben darf, aber der darf halt nicht der Kriegsherr sein.
Das heißt, die hast du halt dabei oder begleitest oder sowas. Aber möchtest du ja auch gar nicht, weil ein Held, ein Kriegsherr beginnt erstmal mit Ansehenspunkten. 15 Ansehenspunkte mit Ansehenspunkten. Das ist im Endeffekt wie Erfahrungspunkte, wenn man das im normalen Rollenspiel vergleichen möchte. Mit jeder Schlacht sammelt man Ansehen, sammelt man Erfahrung und kann dann sich verschiedene Bonuseffekte kriegen oder die Einheit upgraden oder.
Das machen
nicht nur die Kriegsherr, sondern im Endeffekt jede Einheit kann Ansehen, fast jede Einheit. Es gibt Einheiten, die dürfen das nicht, aber fast jede Einheit sammelt Ansehen. Es sei denn, sie ist einzigartig, dann machen sie das nicht.
Genau.
Und wenn ich meinen Held gewählt habe, dann im Endeffekt fangen wir an. Ich baue mir meine Armee mit meinen anfänglichen Einheiten, wie mit dem Profil für offene Feldschlachten, ganz einfach. Und dann bei den Gesamtkosten meiner Armee darf die Startkosten, also wir haben es für 1000 Punkte entschieden, halt nicht überschreiten. Und dann bist du schon gut vorgegeben, finde ich. Wenn du dann einen Held hast, den du halt nehmen musst, du musst einen Held nehmen, klar musst du sonst auch, aber du musst einen Held nehmen, der im besten Fall noch irgendwie dich länger begleiten will.
Mhm.
Und baust dann so ein bisschen um den rum.
Ganz genau. Das finde ich auch schön. Gerade das lädt halt wirklich dazu ein, dass du da ein bisschen, wenigstens so ein bisschen Hintergrundstory dir überlegst oder aufschreibst, dass du dann sagst, ja hier, das ist Held, ist der Held so und so, der geht aus diesem Grund los und mit seiner Streitmacht. Und verwechselt man so, oder hat man so ein bisschen den Narren an seinem Held gefressen, weil dann sagt man, oh cool, ja, es geht da weiter und man will den Held auch überleben lassen, will ja zusehen, dass der Held weiter wächst in Ansehen seiner Götter oder was auch immer, warum auch immer er weitergeht. Und das macht dann einfach Spaß tatsächlich. Also, wenn jetzt gerade bei mir die Muse nicht so entfernt wäre, wäre meine Geschichte auch schon weiter, aber es ist an sich echt spaßig, sowas aufzuschreiben. Und gerade dann auch, wenn man die Schlachten geführt hat, dann so weiterzuschreiben, also sprich die Schlachten, die man gemacht hat, in Textform umzuwandeln. Das ist immer sehr, sehr amüsant.
Das macht mir halt auch immer tierisch Spaß und das ist halt für mich auch der große, große Bonus, den es hier gibt, dass man so ein Rahmenwerk kriegt, wo man eine Story dumm rumstricken muss.
Genau, genau.
Man Weil hat dann, ansonsten, ja. ansonsten hast du halt immer, natürlich sieht man einen eigenen Held immer so als den super Menschen, Wesen, Vampir, wie auch immer, der halt alles kann, nichts gelingt und sonst was, aber so muss man halt die Schlacht, wie sie verlaufen ist, mit einbinden.
Genau, und das ist ganz cool, weil man muss sich halt, sag ich jetzt mal, nicht so viel selbst ausdenken, weil die Schlacht gibt es vor, die Würfel geben es vor, was passiert ist. Und dann musst du dir das nur in Textform umwandeln und da kommen dann schon die ulkigsten Geschichten teilweise raus.
Also das ist keine Pflicht übrigens hier, nicht, dass ihr dabei glaubt, das ist eine Sache, ja. Die haben wir uns selber gestellt, weil wir das cool finden.
Genau.
Natürlich gibt das keiner vor, das kann man machen, wie man möchte. Wir finden es halt sehr, sehr schön. Die Geschichten wird es dann auch, so je nachdem, wie gut wir vorankommen mit den Spielen und mit dem Ausschreiben halt auch einfach, dann auch hier auf dem Kanal weitergeben.
Genau.
Dass man die entweder in Textform oder vorgelesen, das wissen wir noch nicht ganz, aber die wird es dann auch hier geben.
Genau, wenn vorgelesen, dann halt separat, aber gucken wir mal, wie wir das machen. Ob wir das vorlesen wollen oder ob wir einfach sagen, machen wir eine Textform.
Dann würde es weitergehen, theoretisch mit der Schlachtaufstellung mit den Bataillonen, Endlustzaubern, Anrufungen. Da haben wir uns dazu entschieden, ohne Bataillonen zu spielen.
Ja, genau.
Einfach, weil es ist sowieso schwierig. Ich finde, es ist sowieso schwierig, ein Bataillon mit reinzunehmen.
Ja, ja.
Und es ist storytechnisch auch schwierig reinzubringen, weil Bataillon klingt immer so nach etwas extrem Vorbereitetes, etwas extrem durchgeplant ist und sowas und das ist ja am Anfang einfach nicht.
Zumal also die meisten Grundbataillone brauchen, also auch wenn ich mir die Bataillone aus den Battletoons angucke, die brauchen andere Einheiten, als die ich jetzt zum Beispiel dabei habe. Klar könnte ich sagen, ich nehme das Bataillon mit für später, aber finde ich irgendwie doof. So mag ich nicht. Da kann man auch später sich ein Bataillon dazu verdienen und sagen, ja, das macht jetzt macht es für mich storytechnisch Sinn, dass ich ein Bataillon dazu kriege, weil die halt jetzt schon so viele Schlachten geschlagen haben, da sind die einfach so als Kämpfer zusammengewachsen, dass sie ein Bataillon zusammenbilden. Aber ja, deswegen haben wir gesagt, nö, machen wir nicht. Endlustzauber haben wir auch nicht dabei, ne?
Nö.
Also Anrufung auch nicht. Nö, Anrufung haben wir auch nicht. Also haben wir auch das übersprungen. Aber man könnte halt theoretisch zu Beginn ein Grundbataillon oder eine Bataillonsschiffrolle wählen, sowie ein Endlustzauber oder eine Anrufung.
Ja, das wäre im Prinzip möglich, aber wir haben gesagt, nö,
genau.
Wollen wir nicht, machen wir nicht.
Was man noch dazu sagen kann, ganz kurz, im Grundbuch hast du auch die zwei Bögen, die man sich dann da rauskopieren kann und ausdrucken kann, wo du dann halt deine ganzen Sachen einträgst. Die sind ganz schön gemacht, zwar jetzt auch nicht für längere Spiele, weil man ungefähr reicht der Platz nicht mehr aus, also für den Anfang sieht es schon ganz schön, dass du da einfach vermerken kannst, welche Einheiten hast du, wie viel Erfahrung haben die und so weiter und so fort. Kann man sich wahrscheinlich bestimmt, wenn man davon Ahnung hat, auch noch selber schöner erstellen, aber sie sind erstmal da. Und genau, Fraktionsgelände muss man nicht hinzufügen, wenn man es verwendet, aber man kann es, aber es gibt halt auch da Schlachtpläne, wo man keins aufstellen darf.
Tatsächlich ist es auch so, bei vielen Schlachtplänen darf dann immer nur einer das aufstellen.
Stimmt.
Genau. Es gibt nicht immer bei beiden, weil es halt diese Story halt da ist, wenn ich natürlich irgendwie irgendwo angreife, ist es natürlich unwahrscheinlich, dass ich als Beispiel Goblin-Spieler den Lundschrein mitgeschleppt habe.
Genau.
Von daher ist es halt immer festgesetzt.
Stimmt, dann müsst ihr mit meinen Skaven echt aufpassen, mit meinen Nagellöchern, ne?
Es kann Missionen geben, wo, je nachdem, welche, ob du Angreifer, Verteidiger bist oder wie auch immer es da gerade heißt, dein Gelände nicht nutzen darfst, tatsächlich. Ja.
Aber ich bin gespannt.
Dann haben wir den vierten Schritt. Und dann sind wir auch schon bald durch die MMR-Stellung durch. Die Grundverbesserung, was ist das denn?
Ja, es gibt da zwei Arten von Verbesserungen. Es gibt Grundverbesserungen und Bonusverbesserungen. Und Grundverbesserungen sind solche, die man durch die Grundregeln und die Treuefähigkeiten kriegt. Und Bonusverbesserungen sind halt zusätzliche Verbesserungen, die man im Verlauf der Kampagne verdienen kann, indem man Aufgaben abschließt. Also Grundverbesserungen sind halt Artefakte der Macht, Generalseigenschaften und Zauber, ne?
genau, diese Standardsachen. Man könnte natürlich auch sagen, ich nehme kein Artefakt, sondern ich nehme halt einen Zauber mit oder sowas.
Das genau.
Das sind ja Sachen, die sind möglich.
Ganz genau. Also dann muss man einfach nach den Grundregeln gehen und guckt nach, okay, was sind die Verbesserungen und ja, ganz, ganz normaler Armeeaufbau im Prinzip.
Was auch hier schön ist tatsächlich, also im Endeffekt lege ich ja meinen Helden mit Generalseigenschaft lege ich fest für nicht ein Spiel, zwei Spiele, drei Spiele auf dem Turnier oder sowas, sondern für Tischspiele, je nachdem, wie lange die Kampagne geht.
Ja, genau.
Und so lange hast du halt diese Generalseigenschaft und hat sie halt dabei.
Genau.
Dann gibt es eine Sache, die kennt man nicht vom Grundspiel selber. Wähle deine erste Aufgabe, Schritt 5. Eine sehr schöne Sache. Was haben wir denn da? Also, was ist es denn?
Soll ich?
Kannst kurz. Du, kann ich.
Mach du ruhig mal kurz.
Aufgabe ist halt, man wählt verschiedenste Arten. Im Grundbuch gibt es 8. Jede Fraktion kriegt jetzt natürlich auch mit der Vaters-Grunds-Regel noch eigene Aufgaben dazu, wo man sich halt Bonussachen verdienen kann. Das sind immer relativ komplexe Aufgaben, finde ich. Also können komplexe Aufgaben sein. Die bringen halt verschiedenste Boni. Ich habe gesagt, wir hätten gesagt, jeder sagt jetzt mal eins, was er gut findet, was er machen möchte und wie die Aufgabe abgeschlossen ist. Ich kann jetzt sagen, ich habe letztes Mal bei unserem Spiel, da habe ich Nathan gespielt, Verteidiger in Reich gemacht. Und das ist am Ende jeder Fahrt des Rumschlacht gibt es einen Aufgabenpunkt für jede befreundete Einheit, die sich vollständig in meinem eigenen Territorium befindet. Und das muss ich mir markieren. Diese Aufgaben kann ich also über mehrere Schlachten hinweg fertig machen.
Ja, genau.
Je nachdem, wie komplex die Aufgabe ist oder was man für einen Bonus haben will, was man machen muss, ist das schwerer oder einfacher. Wenn ich jetzt noch eine Einheit gehabt hätte, kriege ich natürlich auch nur einen Punkt.
Ganz genau.
Zusätzlich kann man dann am Ende jeder Schlacht einen Ruhmpunkt ausgeben, um einen zusätzlichen Fortschrittspunkt zu kriegen. Mhm. Und hier ist es so, wenn man 3 davon hat, 3 Fortschrittspunkte hat oder mehr, ist die Aufgabe geschafft und man kriegt automatisch dann 10 Ruhmpunkte. Also eine Möglichkeit, einfach Ruhm zu kriegen.
Das wäre cool, wenn man sich halt neue Einheiten kaufen möchte oder sonst was, ne?
Ja, oder wenn man halt Angst hat, dass irgendwie man die Ruhmpunkte für andere Sachen braucht, für Wiederholungswürfe oder sowas.
Genau,
oder?
Genau. Ja, ich habe tatsächlich Suche das Artefakt genommen. Da sucht man sich halt ein Artefakt, der macht aus, auf das meine Fraktion Zugriff hat und das ich nicht bereits habe. Und am Ende jeder Fahrt des Rumschlacht erhalte ich einen Aufgabenpunkt für jede befreundete Einheit, die sich vollständig im Territorium deines Gegners befindet. Und kann ich auch wieder einen Ruhmpunkt ausgeben, um einen zusätzlichen Aufgabenpunkt zu kriegen. Und auch hier ist, wenn ich 3 oder mehr Aufgabenpunkte habe, ist die Aufgabe abgeschlossen und dann habe ich dieses Artefakt in meiner Schatzkammer. Dass ich also damit dieses Artefakt auch mitnutzen kann.
Finde ich halt ganz schön mit dieser Sonderregel, dass du halt so sagen kannst, okay, wenn es auch wirklich schlecht läuft oder sowas, dauert es halt in dem Fall, wenn ich die Punkte ausgeben möchte, maximal 3 Runden, dann habe ich die Aufgabe geschafft.
Genau.
Ganz damit genau. Damit man nicht ewig lange hängen bleibt. Die anderen Sachen wären halt so, man macht eine Aufgabe, um ein Bataillon zu kriegen oder einen extra Segen zu kriegen oder noch einen extra Zauber zu kriegen oder sowas. Solche Möglichkeiten gibt es da halt. Und im Battletoom selber gibt es nochmal einzelne andere Fähigkeiten dafür.
Genau. Aber da gehen wir dann halt genauer drauf ein, wenn wir dann mal darüber genauer sprechen, entweder über die Schlachten oder halt über die einzelnen Battletooms nochmal.
So, diese Sachen, die man halt, die Bonussachen, die man halt hat, die werden nicht zwingend gleich Leuten zugewiesen.
Nein, genau. Nee.
Die gehen dann in die Schatzkammer. Was ist denn die Schatzkammer?
Die Schatzkammer ist im Prinzip der Ort, wo deine Bonusverbesserungen reinkommen. Das heißt, du kannst nach jeder Schlacht, kannst du auch sagen, ach, jetzt möchtest du deinen Helden anders ausrüsten. Und nimmst dann halt eins aus der Schatzkammer raus und tauscht es halt aus. Das im Prinzip ist deine Schatzkammer. Da sind auch deine Bataillone drin, alles, was du dir so verdient hast, was nicht zu den Grundverbesserungen zählt, die du am Anfang nehmen konntest.
Finde ich ja tatsächlich sehr, sehr geil, dass man halt quasi, wenn man es insofern schon möchte, gerade in der Story, dass man halt irgendwie sagt, okay, der Zauberer hat jetzt aber 2 andere Schriftrollen mit.
Genau. Ganz genau. Also finde ich auch schön, weil du ist halt nicht so gezwungen, dass man am Anfang was aufbaut und dann musst du damit für die nächsten 12 Spiele leben, sondern du sagst dann, okay, gut, jetzt haben wir noch ein Artefakt dazu bekommen, jetzt soll der mal bitte das bekommen, der kriegt das für die nächste Schlacht, weil es irgendwie jetzt für mich Sinn macht oder weil ich es einfach ausprobieren möchte. Und ja, ich meine, ist ja im Prinzip Open-End. Man kann ja sowas so lange spielen, wie man möchte. Und sich frei ausleben.
Sehr gut. Das ist tatsächlich die Armeerstellung soweit fertig, die Grundliste.
Genau.
Jetzt wollen wir ja natürlich auch eine Schlacht schlagen. Also ja, wir haben unsere Armee gemacht, haben es ausgerüstet, sind bereit und wollen halt los.
Genau.
Dann geht es halt los. Okay, man einigt sich mit seinem Gegner erstmal. Okay, wir spielen es gegeneinander. Dann wird erstmal geguckt, was für eine Stufe hat denn die Schlacht?
Genau.
Da wird dann geguckt, was ist denn unsere Festung, die wir haben. Und je nachdem, wenn der eine zum Beispiel eine gute Festung hat oder eine schlechte Festung hat oder beide Spieler eine beeindruckende, prachtvolle Festung haben, steigt halt die Stufe der Schlacht. Und je nachdem, wie hoch die Stufe der Schlacht ist, darf man halt eine gewisse Anzahl an Bonusverbesserungen mitnehmen.
Mhm.
Wir haben auf niedrig gespielt jetzt, weil es die erste Schlacht war, durften also nur eine Generalseigenschaft mitnehmen, ein Artefakt der Macht mitnehmen, einen Zauber mitnehmen, einen Extra-Zauber natürlich mitnehmen von den Bonusverbesserungen.
Genau.
Ein Gebet und eine einzigartige Verbesserung. Das geht halt noch höher. Das geht dann später hoch auf zum Beispiel 3 Generalseigenschaften oder 5 Generalseigenschaften, wenn die Truppen einfach gewachsen sind und dann halt große, strahlende Armeen aufeinandertreffen.
Ja, das wird dann schon echt lustig, wenn du sagst, okay, du hast jetzt wirklich 5 Generalseigenschaften dabei. Das ist halt ein ganz anderes Spielerlebnis als halt im Matchplay, ne?
Genau, aber das ist tatsächlich, das sind andere Helden. Das finde ich halt ganz schön, weil es ist halt andere Helden zusätzlich zum General. Der General hat natürlich seine Generalseigenschaft und die anderen Helden können halt die dazu kriegen.
Ganz genau.
Finde ich schön, weil oft stehe ich dann, denke mir mal beim ersten Überlegen, oh, die finde ich cool, aber die ist besser. Nehmen wir doch die und.
Das ist manchmal echt schwierig, sich zu entscheiden. Und so hat man halt dann wirklich viel mehr Möglichkeiten, das stimmt.
Von daher.
Und so. Genau, dann hat man sich darauf geeinigt. Dann haben wir. Oh, Entschuldigung. Hat verschluckt.
Dann würde es tatsächlich schon.
Die Zusammenstellung der Armee ist fertig. Wir haben uns eine Schlacht oder darauf geeinigt, auf welcher Stufe der Schlacht stattfindet.
Genau.
Und ja,
gibt was halt ich noch, halt,
ja, sehe.
Was ich halt dann noch schön finde im Endeffekt, auch wenn meine Schlachtaufstellung heißt so, glaube ich, schon mehr Punkte umfasst, kann ich ja trotzdem gegen andere spielen, die noch weniger Punkte haben. Ja. Eigentlich man sich dann einfach auf den Maximalwert. Und meine Leute können, dann bleiben halt ein paar zu Hause.
Genau.
Und man kann halt dann quasi durchwechseln, auch wenn wir jetzt schon irgendwie beispielsweise 1500 Punkte hätten. Wir haben aber gesagt, wir haben nicht so viel Zeit oder Lust oder sonst irgendwas. Macht nur ein 1000-Punkte-Spiel oder eine kleine Eingriffseinheit, die irgendwo ist. Und ich sage, okay, diesmal gehen wir nur mit 700 Punkten los.
Genau.
Das ist halt alles möglich und trotzdem wird diese Armee im Gesamten eventuell stärker.
Ja. Das ist wirklich schön, dass man da immer sehr frei wählen kann und auch theoretisch schon zu einer bestehenden Kampagne noch jemand dazustoßen kann. Solange sie noch nicht so lange läuft.
Die finde ich halt super. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch ein Passus, womit man sagen kann, okay, ich spiele zwar eine Fahrt des Ruhms Armee, mein Gegner aber nicht.
Ja, genau.
Auch da gibt es die Möglichkeit, gegeneinander zu spielen und sagen, wenn man es natürlich mit der Gruppe, mit der man Fahrt des Ruhms spielt, abgesprochen ist, dann sagt, okay, ich möchte meine Fahrt des Ruhms Armee aber weiterentwickeln, der Gegner spielt aber keine, ist okay, ist vollkommen okay, kann man theoretisch machen.
Gibt es extra Regeln für, dass man, wie man Ruhmpunkte kriegt und so, das ist schon ganz gut, ja.
Jetzt haben wir den Fall, wir haben eine Schlacht geschlagen. Einer ist siegreich oder nicht, oder beide unentschieden, oder
die Schlacht ist auf jeden Fall erledigt.
Alle haben sich lieb, das kann auch sein. In den seltensten Fällen ist es aber leider bei Tabletop so, dass das passiert.
Ja.
Irgendwo gibt es immer Gewinner, Verlierer, Verluste, Verwundete und. Wie läuft das jetzt hier?
Hier haben wir eine wunderbare Auswirkungen-Abfolge. Das ist eine Abfolge von 7 Schritten. die man, nachdem man die Schlacht geschlagen hat, zusammen mit dem Gegner durchgeht, damit man das zusammen die ganzen Auswirkungen durchgeht. Ich meine, wenn man den Gegner vertraut, kann man es natürlich auch einzeln machen, aber ich mache sowas immer gerne mit meinen Gegnern zusammen, weil es einfach dazugehört. Und da haben wir als Schritt 1 Ruhmpunkte erhalten. Da gibt es eine wunderschöne Tabelle, die einem anzeigt, wie viele Ruhmpunkte man jetzt schon mal im ersten Schritt erhält. Die Bedingung zum Beispiel haben wir Fahrt des Ruhms Schlacht ausgetragen. Da haben wir ein Punktelimit von 500 bis 750. Also wir haben vier verschiedene Punktlimits. Und es geht dann von 5 Ruhmspunkte hoch bis zu 12 Ruhmspunkte, je höher halt die Punktlimits waren. Also das heißt, sobald du eine Schlacht ausgetragen hast, kriegst du schon mal fest Ruhmpunkte, was ich ja ganz gut finde. Das heißt, du fällst nicht so weit zurück, wenn der Gegner gewonnen hat. Dann kriegt man halt für einen großen Sieg halt auch Ruhmpunkte. Auch da wieder steigt, je höher die Punkteanzahl im Endeffekt war. Für einen knappen Sieg gibt es halt ein bisschen weniger Punkte. Und wenn der Kriegsherr teilgenommen hat, aber nicht getötet wurde, gibt es auch nochmal extra Ruhmpunkte. Also wenn man auch schon verliert, dann kann man vielleicht wenigstens zusehen, dass der Kriegsherr überlebt, dass man dann nochmal da mal ein bisschen extra kriegt.
Genau, und hier haben wir auch schon den ersten Passus im Endeffekt. Die erste Bedingung bezieht sich ja direkt darauf, wenn ich zum Beispiel eine Schlacht schlage gegen jemanden, der kein Fahrt des Ruhms Spiel macht. Mhm. Weil dann kriege ich ja diese Punkte nicht.
Stimmt, ganz genau.
Dann würde ich nur noch die Punkte für einen großen Sieg oder einen knappen Sieg oder sowas kriegen.
Das stimmt. Daran habe ich noch nie gedacht, weil ich noch nie irgendwie in die Verlegenheit kam, mit einer Fahrt des Ruhms Armee gegen jemanden zu spielen, der nicht Fahrt des Ruhms spielt.
Genau, und so war es ja halt. So hast du halt dann schon, man sieht ja halt auch, die Fahrt des Ruhms Schlacht ausgetragen sind halt die meisten Punkte. Also ja. Ist halt mal immer doppelt so hoch wie in großen Siegerungen.
Ganz genau.
Und so kann man halt auch, wenn man keinen Fahrt des Ruhms gegen anderen spielt, zwei Punkte kriegen, aber nicht so krass extrem groß oder so.
Ja, da hat man also nicht so einen Vorsprung. Jetzt sagen wir mal, wenn man jetzt neben der normalen Kampagne gegen andere mit denen spielt, das stimmt.
Und dann kommt
genau, Schritt 2.
Zum Schritt 2, den eher unschönen Teil der Fahrt des Ruhms Kampagne. Nein, nicht der unschöne Teil der Fahrt des Ruhms Kampagne, aber für den Kriegsherrn meistens sehr unschönen Teil. Mhm. Und zwar Verletzungen und Verluste abhandeln. Da gibt es dann zwei Arten. Da gibt es einen Verletzungswurf und einen Verlustwurf. Verletzungswürfe sind für Helden und Einheiten mit Wundenwert von 8, die nicht verstärkbar sind. Also von 8 oder mehr, oder die nicht verstärkbar sind. Das heißt halt irgendwelche Monster, irgendwelche Kriegsmaschinen oder sowas, meistens würde das betreffen.
Genau.
Verlustwürfe sind für alle anderen Einheiten. Einzigartige Einheiten machen da halt nichts. Die machen weder das eine noch das andere. So, dann Verletzungswürfe. Was ist das denn überhaupt? Ein Verletzungswurf betrifft ja meistens Helden oder Kriegsmaschinen. Meistens Helden am Anfang. Es kann passieren, dass wenn ein Held, also macht man immer für Einheiten, die gestorben sind in der Schlacht.
Genau.
Oder ausgeschaltet wurden in der Schlacht. Man macht einen 2W6-Wurf. Und je nachdem, was man würfelt, hat das gute oder schlechte Folgen für den Helden. Bei einer 2-3 ist der Held oder der Kriegsherr oder was auch immer das gerade war, tot. Er wird aus der Schlachtenliste gelöscht. Ist nicht schön, gerade wenn man irgendwie viel Zeit und Gedanken in den Helden investiert hat.
Ja, dann stirbt er einfach. Aber ein 2-3 ist auch nicht so wahrscheinlich.
Hat aber auch die Möglichkeit, ihm dann halt auch ein schönes Ende zu geben. In der Story, wenn man einen schreibt.
Das stimmt.
Man kann den Wurf auch beeinflussen. Wenn man den macht, kann man einen Ruhmpunkt ausgeben, um den Wurf zu wiederholen. Also ist jetzt nicht weiter tragisch an der Stelle.
Genau.
Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber bei einer 4-5 werden kritische Verletzungen. Sofern die Einheit an der nächsten Schlacht teilnimmt, beginnt sie das Spiel mit W3 weniger Lebenspunkten, die auch nicht verhindert werden können. Das heißt, auch nicht geheilt werden können. Das heißt, in der nächsten Runde hat der Kriegsherr oder der Held oder was auch immer es war, einfach mal bis zu 3 Lebenspunkte weniger.
Oh ja.
Macht es schwieriger für ihn, nicht wieder ausgeschaltet zu werden? Aber das ist das Risiko, was man eingeht.
Es ist jetzt nur die Frage, wenn er steht, wenn er also ferner an der nächsten Schlacht teilnimmt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, sagen wir mal, der würde jetzt W3 Wunden kriegen.
Ja.
Dann sage ich in der nächsten Schlacht, ach, weißt du, den nehme ich doch nicht mit. Dann hätte er in der übernächsten Schlacht keine Wunden mehr, oder?
Genau.
Ja, genau.
Bei einer 6 bis 7 wären es schwere Verletzungen. Das ist im Endeffekt nur eine Wunde, die er weniger hat.
Mhm.
8 bis 11 kein Effekt. Oder bei einer 12, das wäre so das Optimum, dann ist er kampfgestählt, dann gibt es Ansehenspunkte. 2 bis 6 Ansehenspunkte. Da kommen wir gleich zu.
Genau.
Jetzt gibt es das nicht nur für Helden. Was ist denn bei den Verlustwürfen?
Warte mal kurz, ich muss mal kurz da hinblättern. Da.
Ja, ich habe gerade das Getötete. Ich bin noch nicht auf den Tod von Kriegsherrn eingegangen.
Ja, genau, deswegen war ich gerade kurz verwirrt. Beim Verlustwurf ist es im Prinzip ein bisschen simpler gehalten. Du würfelst so viele Würfel wie in der Schlacht Modelle der einer getötet wurden. Aber das zählt nicht für Modelle, die getötet wurden und dann aber wieder zurückgekehrt sind. Es sei denn, sie wurden dann nochmal getötet. Jedenfalls, sagen wir mal, du hast eine Einheit von 10 Akolyten und 9 davon sterben, dann muss man halt 9 Würfe würfeln und für jede 1 ist einer von denen dauerhaft tot. Und man kann halt einen Ruhmspunkt ausgeben, um eine 1 davon zu wiederholen. Ja. Kann ungünstig werden, gerade wenn man jetzt sagt, man hat jetzt so eine Einheit, weiß ich nicht, die mehr Lebenspunkte hat und sterben davon auf einmal 2 in der Schlacht. Oder auch meinetwegen die ganze Einheit. Da ist es jetzt schon ungünstig, wenn davon auch nur einer fehlt. Aber auch das ist etwas, was man wieder heilen kann, worauf wir nochmal zurückkommen. Aber es ist recht simpel ausgeführt. Man muss halt nur gucken, okay, wie viele sind von wem gestorben, würfelt die Würfel. Und das kann man dann auch auf seinen Pfad des Ruhmsbogen vermerken, wie der Verluststand ist, damit man da den Überblick nicht verliert. Und dann hat man das auch schon.
Jetzt muss man dazu sagen, dass für die nächste Schlacht, wo die einer mitspielt, sie trotzdem ihre vollen Punkte kostet, auch wenn sie weniger Modelle sind.
Ja, genau, das ist wichtig. Man kann jetzt ja nicht irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt nur noch 5 von den 10, das heißt, ich zahle nur noch die Hälfte der Punkte. Nee, du zahlst trotzdem noch die volle Punktzahl dafür.
Von daher, ja, dann gehen wir auch noch auf den Tod drauf ein.
Genau.
Was passiert, wenn der Krieg zerstört? Wenn der Kriegsherr getötet wurde, wird einer deiner Helden der Schlachtaufstellung der neue Kriegsherr. Der muss dann halt gewisse Bedingungen erfüllen, wie beim Erwählen des Kriegsherrn schon.
Mhm.
Und er kriegt sofort 15 Ansehenspunkte und eine Generalseigenschaft, der noch keiner hatte. Und wenn ich keinen Held mehr habe, oder wenn ich an meiner Schlachtaufstellung einen neuen Helden hinzufüge, der Kriegsherr werden soll, muss ich natürlich die Ruhmespunkte dafür ausgeben, um die zu kaufen. Das passiert gleich noch. Wenn ich keine Punkte dafür habe, würde ich einen Helden umsonst kriegen. Weil ich brauche halt mindestens einen Helden.
Genau.
Um einfach nicht den Punkt zu haben, nach dem Motto, ja, ich habe jetzt keine Helden mehr, ja, dann schade. Spielzeit demnächst ohne.
Genau, also man kriegt auf jeden Fall einen Helden dazu, weil es wäre sonst wirklich echt ein bisschen gemein.
Jetzt haben wir ja schon unterwegs ganz oft was von Ansehenspunkten gehört. David, was ist denn das? Oder was kriegt man die?
Ansehenspunkte, genau. Das wäre ja auch der Schritt 3. Jede Einheit, die in der Schlacht teilgenommen hat und nicht zerstört wurde, erhält erstmal einen Ansehenspunkt. So, dann gibt es noch Bonusansehen. Bonusansehen stehen in den Schlachtplänen drin, wie man noch Bonusansehen erhält. Da muss man dann immer, je nachdem, welche Schlacht man ausführt, muss man mal gucken, was steht das für den Bonusansehen. Ist aber auch nur bei den Pfad des Ruhms-Kampagnen, logischerweise. In normalen Battleplans hast du sowas nicht drin. Aber da war doch noch was, ganz kurz. Genau, Bonusansehen gibt es auch noch. Wirf einen Würfel für jede Einheit, die sich am Ende der Schlacht vollständig im feindlichen Territorium befand. Bei einer 4+ erhält die jeweilige Einheit einen Ansehenspunkt. Dann kommt noch dazu bevorzugte Krieger. Man kann eine Einheit auswählen, die an der Schlacht teilgenommen hat, die dann bevorzugten Krieger sind. Die erhalten dann W6 Ansehenspunkte. Also wenn man jetzt eine Einheit hat, wo man sagt, okay, man möchte die nämlich verbessern durch das Ansehen, dann sagt man sich, gut, dann nimmt man die. Darauf kommen wir nämlich jetzt. Es gibt nämlich für das Ansehen, je nachdem, wie viele Ansehenspunkte sie haben, bestimmte Ränge. Wenn sie 0 bis 4 Ansehenspunkte haben, unerprobte Krieger, da hast du noch gar nichts von. Bei 5 bis 14 sind sie Veteranenkrieger, dadurch kriegen sie eine Veteranenfähigkeit. Bei 15 bis 29 sind sie Elite-Veteranenkrieger, kriegen sie 2 Veteranenfähigkeiten. Und alles darüber sind sie Legendäre, da kriegen sie 3 Veteranenfähigkeiten. Und die Veteranenfähigkeiten sind teilweise ziemlich cool, was sie damit nämlich machen können. Muss ich nochmal kurz hin, wo sind sie? Ich glaube, das musst du mal kurz übernehmen. Ah, nee, da sind sie, ich hab sie. Aber da gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Veteranenfähigkeiten.
Im Grundbuch.
Im Grundbuch, genau. Es gibt auch noch in den jeweiligen Battletoms auch noch mal ein paar extra Veteranenfähigkeiten, wovon man sich dann halt jeweils eine oder zwei oder drei, je nachdem, wie hoch der Stand ist, aussuchen kann, um die dann verbessern. Das sind meistens so eine Once-per-Battle-Geschichten, dass du einmal per Schlacht machen kannst, aber die können dir schon gut helfen.
Definitiv, definitiv.
Gibt es noch was zu den Veteranenfertigkeiten?
Ja, man kann maximal eine pro Zug wählen.
Mhm.
Das heißt, theoretisch in einer maximalen Schlacht von 5 Runden halt insgesamt zu 10, weil man für jeden Zug, natürlich mein Zug, Gegnerzug, eine nutzen kann, wenn man genug hat. Eine Einheit kann nicht zweimal die gleiche kriegen.
Genau.
Und ansonsten würde ich mal so ein, zwei kurz sagen.
Dann fangen wir an.
Ich nehme dann einfach mal schnellfüßig.
Mhm.
Diese Einheit kann natürlich einmal pro Schlacht zu Beginn der Angriffsphase einsetzen. Wenn sie dies tut, können sie in der Angriffsphase einen Angriff versuchen, auch wenn sie im Zug davor gerannt ist. Im selben Zug gerannt ist.
Ja.
Ist natürlich bei vielen Einheiten, die schnell in den Nahkampf wollen oder sowas, einfach richtig gut, wenn der Gegner dann plötzlich auftaucht oder der Gegner laufen kann und rein.
Eben, war es immer super. Ich persönlich mag zum Beispiel tödliche Salve sehr. Die Einheit kann die Veteranenfähigkeit einmal pro Schlacht einsetzen und wenn sie in der Fernkampfphase gewählt wird zum Schießen, bis zum Ende der Phase kriegt sie plus 1 auf Verwundungswürfe für die Attacken. Ist halt für alle, die schießen wollen, immer eine ganz nette Sache. Machst du All-Out-Attack und danach dann kannst du noch die Veteranenfähigkeit zünden und dann machen sie plus 1 zu Wund, plus 1 zu Hit.
Das ist total super.
Ja, deswegen, die Veteranenfähigkeiten sind schon echt cool und dann halt auch noch die einzelnen von den einzelnen Völkern noch. Da kann man schon seinen Spaß mit haben.
Also macht es halt nicht einfacher, weil man muss halt echt viele Sachen sich merken und auch welche habe ich genutzt und welche nicht.
Ja.
Aber wenn man halt seine Armeen so ein bisschen wohin gehen will und so storytechnisch wohin ziehen will, dann ist das richtig, richtig cool. Ich habe jetzt zum Beispiel bei unserem Spiel auch eine Fähigkeit gewählt, die spieltechnisch nicht so gut ist. Also gibt es bessere. Ja,
genau.
Aber von der Story passt die halt einfach perfekt.
Genau. Und so macht es halt auch Spaß. Also es ist halt so, also sehen wir jedenfalls so, dass man, wenn man schon erzählisches Spiel spielt, dann sollte man auch zusehen, dass man wirklich so ein bisschen sich an seine Grundstory, wenn man so einen im Kopf hat, hält, damit man nicht wieder in dieses Powergaming verfällt, weil ansonsten kannst du auch Matchplay spielen.
Ja, das kann passieren, aber das muss halt ja selber wissen. Also es kann auch sein, dass man das mit Powerplay machen möchte, wenn die Gruppe dafür bereit ist, klar. Ist das auch vollkommen okay.
Klar.
Wir haben uns ja gesagt, wir wollen entspannte Spieler haben und die werden wir damit haben können, denke ich. Viele, viele schöne Situationen entstehen, sind schon entstanden teilweise.
Ja,
und auch stimmt. Bei dem, was wir vorher mal gespielt hatten in der größeren Gruppe, sind sehr, sehr schöne Sachen entstanden. Und die Würfel wissen, was sie wollen und die Storys lassen sich meist echt gut aufbauen.
Genau, wir haben uns jetzt auch tatsächlich hier in dem Fall jetzt nur dafür entschieden, dass wir es gerade zu zweit machen, weil das mit dem Treffen einfacher gerade ist. Weil man dann sagen kann, okay, wir sind uns zu zweit, lassen sich Treffen sehr viel einfacher ausmachen, als wenn man jetzt wieder so eine große Vierer- oder Fünfergruppe ist. Weil da haben wir gemerkt, es wird dann schon ein bisschen schwierig, das Ganze am Leben zu halten. Ne?
Ja, man in der großen Gruppe möchte immer versuchen, irgendwie guckt, okay, ja, wir wollen gucken, dass alle irgendwie gleich viele Spieler haben, dass einer nicht irgendwie ganz weit wegspringt oder sowas. Was man hier bei dem Regelwerk gar nicht mehr so genau braucht.
Stimmt.
Bringt halt die Veteranenfähigkeit natürlich noch mit rein oder sowas. Aber man darf ja auch nur begrenzt Sachen einsetzen.
Ja, genau.
Aber da war es halt schwierig, als wir gesagt haben, okay, wir haben zu viert gespielt und wollen halt immer, dass jeder gegen jeden gespielt hat. Und das wird dann schwierig irgendwann. Dann passt das mit dem Termin da nicht, dann verschiebt es sich, dann vergisst man es und dann schläft das ein.
Ja, genau. Aber ansonsten ist es natürlich eigentlich ganz cool, wenn man so eine große Gruppe hat. Ist immer spaßig. Definitiv. Aber wo wir gerade bei den Veteranenfähigkeiten noch sind, kommen wir ja auch schon zu den Helden- und Ansehenspunkten für die Helden halt, ne? Die Ansehenspunkte.
Ja. Gut, da gibt es jetzt nicht so viele überraschende Sachen im Endeffekt. Heldenansehen, da gibt es 0 bis 14 für einen aufstrebenden Held und 15 oder mehr für einen mächtigen Held.
Genau.
Womit man ja quasi, der Kriegsheld fängt immer als mächtiger Held an. weil er mit 15 Ansehen anfängt. Das gibt man auch nicht aus oder sowas, sondern das sammelt sich nur an. Und mit mächtigen Held kriegt man halt eine Generalsfähigkeit. Das heißt, auch die neuen Helden können erst die Generalsfähigkeit kriegen, wenn sie 15 Ansehen gekriegt haben.
Genau. Ganz genau.
Quasi sich ihr Recht der Generalsfähigkeit erkämpft haben. Dann würden wir zu Schritt 4 kommen, wenn du nichts mehr hast.
Nö, also auch da hast du wieder bei den einzelnen Battle Tomes noch ein bisschen mehr teilweise, was die einzelnen Helden mit dem Ansehen machen können. Auch nicht bei jedem, aber bei einigen, die ich jetzt schon gesehen habe, sind da ein paar kleine, nette, kleine Gimmicks bei.
Ja, also bei den Gloomspire zum Beispiel kann halt ein Loonboss dann plötzlich ein Reittier kriegen oder bei den Soulblighten, Vampir auf Zombie-Drachen reiten oder
was. Genau. Also es gibt halt immer so noch andere Möglichkeiten, die aufzuwerten, dass die dann einfach, wenn man ein anderes Modell sozusagen sind, weil sie einfach sich ein Reittier verdient haben.
Genau, die kosten dann natürlich auch mehr Punkte.
Genau.
Und man muss sich die Aufwertung auch nicht nur mit ansehen, sondern dann mit Ruhmspunkten noch aktiv verkaufen. Aber die Möglichkeiten gibt es halt, dass er quasi dann was von der Story her dann wieder reinpasst.
Was echt cool ist auch wieder. Das finde ich auch, sowas mag ich ja.
Definitiv.
Oh ja, Schritt 4.
Schritt 4 haben wir ja schon so ein bisschen abgehandelt im Endeffekt. Das war der Aufgabenfortschritt. Ja. Wie erfülle ich die Aufgabe und sowas. Hier wird schon abgehandelt direkt. Das würde ich jetzt überspringen und zwar auf Schritt 5 kommen. Festung verwalten. Ja,
dazu was bringt mir eine Festung? Dazu kamen wir noch nie, weil wir so Festung groß verwaltet haben.
Ja, weil halt die Zertoren nicht braucht. Aber im Endeffekt eine Festung verwalten, im Endeffekt kostet mich, um auch von einer Standardfestung auf eine beeindruckende Festung zu kommen, 30 Ruhmpunkte. So hoch waren wir einfach noch nie.
Ja.
Und bringt mir halt, dass ich halt 6 Territorien, 5 Kasernen und 2 Außenposten haben kann. Oh, die prachtvolle Festung für 60 Ruhmpunkte, 9 Territorium, 12 Kasernen, 3 Außenposten. Halt nur für lange Kampagne interessant.
Ja, ganz genau.
Kasernen hinzufügen, da kann man nur mal kurz sagen, was eine Kaserne bringt.
Genau.
Für 5 Ruhmpunkte kann man eine Kaserne hinzufügen und jede Kaserne erhöht halt das Maximum an Einheiten, die man haben darf, um 2.
Genau, ansonsten kann man halt nie größere Spiele spielen, wenn man keine Kaserne hat, dann hast du halt immer doch, dass du höchstens, sagen wir mal, 8 Einheiten dabei haben darfst.
Ist dann echt schwierig.
Das wird dann schwierig, genau. Aber ja, mehr braucht man dazu einfach schon gar nicht sagen, ne?
Jetzt dürfen wir theoretisch viele Territorien haben.
Ja.
Gehen wir doch gleich in Schritt 6 weiter. Territorien verwalten.
Ja, da macht man einen sogenannten Erkundungswurf. Das stellt halt dar, dass man halt die Kundschaft ans neue Territorium schickt und die entdecken da ein neues Territorium halt. Dazu würfelt man halt 2W6 und du musst auf eine Tabelle gucken, was für ein Territorium das ist. Also am besten nimmt man da 2 unterschiedlich farbige Würfel oder man würfelt halt die Würfel nacheinander und sagt vorher, welches die 10 und welches die 1er Stelle ist. Weil die Territorium haben, wo sind sie? Gehen, glaube ich, von 1, was war das?
Von 11 bis 66.
Genau, von 11 bis 66. Und dann guckt man halt, was man sich da erwürfelt hat, was für ein Territorium man dann entdeckt hat. Und man kann nie mehr als 3 Territorien desselben Typs haben. Und wenn man eins hat oder wenn man schon ein Territorium hat, dann kann man es auch tatsächlich aufwerten. Jedes Territorium kann aufgewertet werden, wodurch der Effekt des Territoriums nochmal ein bisschen verstärkt wird.
Genau, das kostet halt wieder Ruhmpunkte, dass man halt die halt ausgibt, nicht nur sammelt, sondern auch wirklich, dafür gibt man die Ruhmpunkte aus.
Genau.
Und auch um das Territorium, wenn man eins gewürfelt hat und man möchte das haben, kostet einem das auch 10 Ruhmpunkte, um es zu claimen.
Ja, also es reicht nicht nur, dass du sagst, okay, ich habe eins entdeckt, sondern du musst auch wirklich den Ruhmspunkte haben und dafür ausgeben. Ansonsten ist ja schön, dass du es entdeckt hast, aber bringt dir in dem Fall dann halt sonst vielleicht gar nichts. Und du musst sie halt dadurch halt auch nicht nehmen. Also nur weil du eins entdeckt hast, heißt nicht, dass du es auch nehmen musst. Dann kannst du auch sagen, gut, okay, ich brauche das nicht und ich will dafür auch nichts ausgeben. Ja, dann hast du halt eins entdeckt, was dich nicht interessiert und ziehst halt weiter.
Genau. Dann gucken wir mal, dann würde ich sagen, jeder gesagt mal 1 oder 2 Territorium, was man so kriegen könnte.
Mhm.
Also die meisten sind sowieso relativ easy gehalten, erhöhen das Einheitenlimit.
Ja, also ich sag mal, die Großteil davon ist auch von so fast genauso wie die Anfangsterritorien, oder?
Die linke Seite, ja, die rechte
nicht. Genau. Ja. Ich finde persönlich die Quellen ganz cool. da kannst du in der Ausführungsabfolge eine Einheit wählen, die davon profitiert. Und wenn man für die Einheit einen Erholungswurf ausführt, auf den kommen wir gleich noch, dann behandelt man die, als hätte sie an der letzten Schlacht nicht teilgenommen. Und wenn man die aufwertet, dann kannst du sogar zwei Einheiten wählen, anstatt nur eine. Das ist sowas, finde ich persönlich sehr gut.
Ja, und dann würde ich jetzt einfach nochmal da, wo das Reichsstein-Vorkommen hervorheben. Da gibt es halt eine Auswirkung ab Folge Schritt 1, gibt es halt zusätzlich W3 Rumuspunkte. Mhm. Und wenn man es aufgewertet hat für 15 Rumuspunkte, gibt es dann W6 Rumuspunkte. Einfach nur, um nochmal seinen Rumuspunkt-Ausstoß hochzutreiben, falls man sagt, ich brauche die jetzt besonders viel, weil ich meine ganzen Einheiten aufwerten möchte oder so.
Ja, das ist auch super gut.
So, Anbetracht der Zeit würde ich auf Schritt 7 noch rübergehen. Mhm. Schlachtaufstellung verwalten.
Ja.
Du hast ja gerade schon gesagt, Einheiten erholen sich.
Genau.
Wie läuft das?
Im Prinzip kann man halt Ruhmespunkte ausgeben, damit sich eine Einheit mit einem Verluststand von 1 oder höher erholt. Da hat man auch unten eine Tabelle, wo man sieht, wie viele Ruhmespunkte man ausgeben muss für diese Einheit. Also geht von 0 bis 100, also für verschiedene Größen. Ich gehe jetzt hier nicht jeden Punktewert durch. Und dann sieht man halt, wie viele Ruhmespunkte man dafür ausgeben muss. Und das muss ich nochmal kurz genau nachlesen. Genau, da würfelt man für jeden Verluststand, also wenn man jetzt 5 Verluste hat, würfelt man Würfel und für jede 4 plus verringert sich der Verluststand um 1. Wenn die Einheit aber an der letzten Schlacht nicht teilgenommen hat, dann schon für jede 2 plus. Also kann man sich entscheiden, wenn man jetzt, sagen wir mal, letzten Schlacht was verloren hat, nehme ich die jetzt für die nächste Schlacht wieder mit oder lässt man die einmal aussetzen und hofft, dass dann beim nächsten Mal dann wenigstens alle wieder da sind.
Finde ich halt interessant, dadurch hast du halt einfach auch nicht so fest, wenn man dann die Punkte nicht irgendwie mal gleich anpasst, sondern einfach sagt, okay, man spielt einfach mal 1000 Punkte oder so, mal weniger Punkte. Genau. Und einfach mehr Varianz in den Listen. Dass du halt sagst, okay, die Einheit ist jetzt angeschlagen, die nehme ich jetzt nicht mit, sonst sterben ja eventuell noch mehr Leute.
Ja, genau.
Oder sie bringen gerade eh nichts, weil die Hälfte tot ist.
Ja, eben. Zahlst die volle Punktzahl, aber hast du die Hälfte der Einheiten dabei, da sagst du dir, will ich die jetzt wirklich mitnehmen, ne?
Genau, oder wenn du halt die Quellen gefunden hast, kannst halt gleich sagen, okay, ich mache das gleich, weil sie ja als erholt zählen.
Ganz genau. Und das ist halt das Coole daran.
In den heißen Quellen baden und da ihr
Getränk trinken. Mit so einem schönen nassen Lappen auf der Stirn. Ja, ja. Kann ich mir richtig vorstellen.
Ich gucke mir dann an, wie die Geister in der heißen Quelle liegen.
Ja, es gibt bestimmt auch in der Geisterwelt irgendwelche Termen für die Geister.
Genau, unabhängig davon könnte man hier auch neue Einheiten hinzufügen. Mhm. Die gleiche Tabelle ist es im Endeffekt. Das geht immer von 0 bis 100 und dann 50er Schritten weiter. Für den Punktwert der Einheit muss ich halt Ruhmespunkte zuzahlen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte bei Soulblight jetzt mir einen Vampir auf Zombie-Drachen dazu holen, der kostet 450 Punkte. Mhm. Dann muss ich, nur um den damit reinzunehmen in meine Liste, ohne dass er mir bisher irgendwas gebracht hat, 10 Ruhmespunkte ausgeben. Das ist der Höchstwert.
Ja.
Oder wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte eine Einheit Zombies aufwerten. Also nicht aufwerten, sondern verstärken, dass ich ja nicht mehr 20 habe, sondern 40. Dann muss ich gucken, okay, wo ist denn der Grundwert der Einheit von Punkten her? Okay, und dann kann ich rechts gucken, so und so viele Punkte muss ich ausgeben, um sie zu verstärken.
Genau.
Und so kann sich ja dann die baut sich dann quasi die gesamtmögliche Punktzahl deiner Armee auf. Da wird auch gut getrackt auf dem Zettel.
Ja, genau.
Dass man immer einen guten Überblick hat, was ist denn meine Armee komplett wert, um zu wissen, wie viele Punkte könnte ich denn maximal spielen. Also, da haben sie echt gut mitgedacht. Klar, wäre schön, wenn es das noch im Buch steht, ist drin, dass man das für private Nutzung kopieren kann.
Ja.
Schön wäre es natürlich gewesen, wenn es das irgendwas PDF gibt, weil dann kann man es einfach ausdrucken, anstatt irgendwie so ein großes Buch auf den Kopierer zu legen.
Ja, das ist leider wahr.
Aber gut.
Aber wenigstens haben sie trotzdem so einen Teil dabei gemacht, da muss man sich nicht selber basteln.
Genau.
Und dann kann man ja noch zum Schluss sagen, eine Einheit in den Ruhestand schicken, ne?
Auch das geht ja. Was bringt das und was macht das?
Also ich sag mal, was bringt das, was macht das? Im Prinzip sagst du nur, du kannst dich aus deiner Schlachtaufstellung entfernen. Ich überlege gerade die ganze Zeit schon, warum ich das machen sollte. Weil sie stören mich ja nicht in meiner Aufstellung, oder? Also außer, obwohl doch, okay. Wenn ich natürlich sage, ich habe nur ein Einheitenlimit von 8. Mhm. Und habe eine Einheit dabei, die sich in der ganzen Kampagne als totale Dulli-Einheit rausgestellt hat. Und ich hätte gerne eine andere dabei, dann würde ich natürlich die Einheit rausschmeißen und mir eine neue dazu kaufen.
Genau, weil du bist halt begrenzt mit deinem Einheitenlimit und dann musst du rausschmeißen. Oder sie hat halt schon zu viele Verluste. Und ich kann nicht die Punkte, habe nicht die Punkte oder möchte genau. Mich nicht mehr darum kümmern, sie
hochzuheilen, genau.
Oder ich habe was Besseres, weil ich jetzt mir Modelle, ganz naiv gesagt, auch für GW jetzt Modelle gekauft habe. Und
ja,
jetzt habe ich die Modelle.
Ganz genau. Also es gibt gibt schon Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man schmeißt jetzt eine aus, die war nur Platzhalter. Und hat jetzt rein spielerisch überhaupt keine Auswirkungen, also jetzt von den Regeln her, dass man jetzt irgendwie dafür extra Ruhmpunkte auskriegt oder irgendwelche Ruhmpunkte wieder zurückkriegt, gar nichts. Ist halt auch da wieder ein erzählerischer Aspekt, den man dann noch wieder mit einfließen kann, warum diese Einheit denn nicht mehr dabei ist. Aber man hat halt die Möglichkeit, auch da auszutauschen. Und auch da kannst du eigentlich frei machen, wie du willst. Da kannst du nicht nur eine machen, sondern wenn du auch sagst, ach, 5 von meinen 10 Einheiten sind schlecht, schmeißt du halt 5 von denen raus.
Und ich finde es halt auch sehr schön, da hat GW tatsächlich auch wieder dieses erzählerische Spiel aufgegriffen, in dem grauen Kasten daneben.
Genau.
Steht explizit auch drin, aus Sicht von Regel macht es keinen Unterschied, ob die getötet worden oder in Ruhe schon geschickt werden, aber vom Erzählerischen natürlich, wenn man sagt, Story, er hat jetzt lange genug gekämpft oder was ich weiß, oder sie haben sich ihre Freiheit verdient, wenn es irgendwelche Barbarensklaven zum Beispiel waren oder so.
Genau, oder sie können sich mit dem Ziel des Kriegs dann nicht mehr identifizieren. Irgendwie so ein Gedöns, kannst du alles reinbringen.
Genau, dafür ist das erzählerische Spiel.
Ja, genau. Und ich glaube, haben wir alles.
Dann wären wir mit den Grundregeln vom Pfad des Ruhms tatsächlich durch. Auf die Schlachtpläne gehen wir beim nächsten Mal ein, denke ich.
Ja.
Oder machen eine extra Folge dazu, je nachdem.
Genau.
Dann kommen auch wahrscheinlich unsere ersten Storys und den Verlauf der ersten Schlacht, je nachdem. Oder wahrscheinlich machen wir mal 2 Schlachten oder so zusammen, das macht es einfach einfacher.
Ja, würde
ich
auch sagen.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich freue mich tierisch auf die Kampagne. Wir haben einiges vor. Kann ich schon mal spoilern. Und wir haben auch, darf ich das schon sagen?
Ja, sag.
Wo wir grob hinwollen. Wir haben auch ein schönes, großes Finale vor.
Genau, sag einfach, wir haben ein schönes, großes, massives Finale.
Das wird aber noch ein bisschen dauern. Wir wollen noch Spaß mit der Kampagne haben. Von daher bleiben wir beim üblichen. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns eine Bewertung bei Spotify, Apple, Google, wie auch immer, welche Hörmedien ihr gerade allgemein nutzt, da ein Abo bei YouTube und die Glocke natürlich, sonst sind die Nighthound traurig, wenn es nicht zu Mitternacht läutet.
Sehr gut. Ja, und nicht vergessen natürlich, auch die Kommentare könnt ihr gerne hinterlassen, was haltet ihr von Pfad des Ruhms und ja, was wären denn eure Startgrößen oder generell spielt ihr gerne erzählerische Spiele?
Was bleibt mir denn so übrig, außer zu sagen, ich sage nicht die letzten Worte, die üblichen, den Spaß gönne ich mir. Von daher, auf zur Ruhm und Ehre.
Tschüsschen mit Küsschen.